Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie herzlich begrüßen und die Sitzung, die 66. Sitzung des Parlamentarischen Beirates für nachhaltige Entwicklung eröffnen. Wir haben für den Tagesordnungspunkt 1 eingeladen unsere Staatsministerin Sarah Reglewski, die ich hiermit herzlich begrüße. Willkommen im Parlamentarischen Beirat. Wir freuen uns, dass es heute funktioniert. Und wir freuen uns sehr, dass es eine Dialogfassung gibt, die wir heute diskutieren können, wo wir beginnen können, sie zu diskutieren. Und ein Platz weiter aus dem Bundeskanzleramt mit dabei, Herr Dr. Podstawski, auch Ihnen ein herzliches Willkommen.
Herr Podstawski war verhindert.
Ah, okay. Ich höre gerade einen Namensirrtum meinerseits. Herr Landgraf ist es. Dann haben wir ein falsches Namensschild. Ich bitte, das zu entschuldigen. Den Hinweis hatte ich vorher nicht. Wir sind zeitlich etwas limitiert, weil die Staatsministerin in den Vermittlungsausschuss muss. Ich sage jetzt mal vorsichtig, sie schwänzt schon wegen uns die Vorbesprechung. Und wir werden versuchen, so gegen 17:45 oder wenigstens nicht viel später fertig zu sein. Auch die Verkehrsverhältnisse sind durchaus schwierig und wir werden versuchen, das hinzukriegen. Deswegen gibt es von mir auch keine lange Einleitung, denn wir alle kennen die Weiterentwicklung von 2021 der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. Und es wird ja auch jetzt wieder um die Transformationsbereiche, die Hebel gehen. Wir haben hier eine öffentliche Sitzung. Sie wird live im Parlamentsfernsehen auf Kanal 3 übertragen. Das einfach mal nur der Form halber. Und sie wird abrufbar sein in der Mediathek. Und wir machen natürlich wieder einen Mitschnitt für das Wortprotokoll. Wir haben verabredet, dass es ein Eingangsstatement gibt. Dafür haben wir so 10 Minuten avisiert, aber nur so als groben Rahmen. Wenn es 1-2 Minuten länger werden, lassen wir das natürlich zu. Und dann machen wir unsere üblichen Frage- und Antwortrunden im 5-Minuten-Takt, so wie wir alle das kennen. Ja, und damit bin ich mit meinen Erläuterungen zum Ablauf auch schon fertig. Und wir können loslegen. Liebe Frau Staatsministerin, wir sind gespannt auf Ihren Input und freuen uns darauf. Bitte schön.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einleitung, für die Begrüßung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich möchte noch mal um Verständnis bitten, dass wir meinen Besuch beim letzten Mal schieben mussten. Ich wollte, dass Sie alle dann auch die Möglichkeit haben, in Ruhe einmal in die Dialogfassung reinzuschauen. Wir haben uns da sehr viel Mühe gemacht. Ich will auch nicht verhehlen, dass es natürlich an der einen oder anderen Stelle bei einer Strategie, die dieses Umfang hat und auch diese Breite auch an Themenfeldern abbildet, natürlich auch einen erheblichen Diskussionsbedarf auch innerhalb der Bundesregierung gab. Das macht aber, glaube ich, auch deutlich, dass das Thema auch innerhalb der Bundesregierung sehr ernst genommen wird. Und wir haben jetzt in der Tat, glaube ich, eine gute Diskussionsgrundlage, an der wir natürlich innerhalb der Bundesregierung weiter diskutieren wollen und werden, aber wo wir jetzt eben halt auch die Öffentlichkeit eingeladen haben, sich rege dran zu beteiligen. Und natürlich freue ich mich auch auf Input aus dem parlamentarischen Raum, gerne heute hier, aber natürlich auch gerne im Rahmen der Online-Beteiligung oder auch möglicherweise im Rahmen einer Stellungnahme. Vielleicht einmal, bevor ich in die Inhalte gehe, zum weiteren Verfahren. Wir werden jetzt bis Ende Juli das Online-Portal auch offen halten. Wie Sie gesehen haben, ist die Teilnahme relativ niedrigschwellig. Wir hatten darüber diskutiert, ob man überhaupt eine Anmeldung machen muss. Wir haben uns dann aber dafür entschieden zu sagen, wir möchten gerne, dass man zumindest irgendwie sich mit seiner E-Mail-Adresse registrieren muss, damit wir hier auch nicht Leute haben, die das Ganze nicht ernst nehmen, sondern irgendwie ein gewisses Commitment haben. Wir haben uns auch darum bemüht, ein gewisses Maß an Barrierefreiheit auch herzustellen. Ist uns leider noch nicht vollständig gelungen, aber die wesentlichen Infos sind in leichter Sprache auch zugänglich. Wir werden auch schauen, dass wir noch ein Format machen, wo wir auch, das möchte ich einmal gerne sagen, auch mit der Lebenshilfe noch mal versuchen werden, auch mit Akteurinnen und Akteuren in dem Kontext auch in Austausch zu kommen, weil wir tatsächlich hier einen sehr breiten Ansatz haben wollen. Und dann werden wir Ende Juli eben die Auswertung machen. Wir werden dann uns die einzelnen Punkte angucken, werden schauen, was sind jetzt bestimmte Themencluster, die sich besonders herauskristallisiert haben, wo es noch Änderungswünsche aus der Beteiligung gegeben hat. Wie gesagt, man hat nicht nur die Möglichkeit, sich auf der Plattform zu beteiligen, sondern natürlich auch klassisch mit Stellungnahmen, von denen auch schon jetzt einige eingegangen sind. Dann werden wir im September nach der Sommerpause das Forum Nachhaltigkeit machen im Kanzleramt, wo wir auch noch mal Akteurinnen und Akteure eingeladen haben. Ein Mitdiskutant wird natürlich auch der Vorsitzende des Parlamentarischen Beirats sein. Auch Sie sind herzlich eingeladen, auch teilzunehmen als Gäste, wo wir dann noch mal die Möglichkeit haben, auch face-to-face Dinge zu diskutieren. Und dann werden wir schauen, wie wir diese ganzen verschiedenen Inputs auch aufnehmen und dann halt gegen Ende des Jahres eben zur neuen Nachhaltigkeitsstrategie dann zusammenbinden. Zwischendurch, auch das möchte ich noch mal sagen, führen wir auch eine ganze Reihe von sogenannten Werkstattgesprächen im Hintergrund. Einmal mit geplant ist jetzt mit den Tarifpartnern. Wir haben schon ein sehr gutes Gespräch gehabt, auch mit dem Deutschen Bundesjugendring, um auch die Stimmen der jungen Menschen auch mit reinzuholen. Einzelne Ministerien machen auch zu den Themen ihres Ministeriums auch nochmal separat Beteiligungsveranstaltungen, auch mit jungen Menschen. Also das ist, glaube ich, so ganz gut angelegt. Jetzt aber einmal zu den Inhalten. Sie werden registriert haben, dass wir deutlich fokussierter sind, auch bei der Nachhaltigkeitsstrategie. Wir haben uns stärker auch als in der Vergangenheit am Regierungshandeln orientiert. Wobei ich sagen muss, auch das zeigt, glaube ich, auch den Wert, den dieses Strategieformat auch hat. Wir auch auf vieles sehr gut aufbauen konnten, ja auch jetzt in der praktischen Arbeit in den letzten 2,5 Jahren, was aus der jetzt aktuellen Nachhaltigkeitsstrategie übernommen wurde. Also vieles, was da auch die Gliederung angeht, war wirklich sehr gut und konnten wir weiter darauf aufbauen. Wir sind aber, wie gesagt, stärker auch an dem orientiert, was auch im tatsächlichen Regierungshandel sich abbildet. Das haben wir ja auch schon versucht, durch das Thema Transformationsbereiche und Hebel auch abzubilden, also mit einer stärkeren Systematik, und wollen das auch so fortführen. Wir haben mit besonderem Handlungsbedarf eben die sogenannten Transformationsbereiche fokussiert, wo wir dann auch gesagt haben, hier müssen konkrete Veränderungsbedarfe ausgearbeitet werden. Und das haben wir dann auch ja begleitet, auch in der Vorbereitung jetzt der Nachhaltigkeitsstrategie, aber auch für das Regierungshandeln mit den Transformations- und Projektteams. Insgesamt lassen wir uns, auch weil das Thema Governance immer eine Rolle spielt, von dem Whole-of-Government-Ansatz leiten. Also wir sagen nicht, es gibt ein Ressort, was Nachhaltigkeit macht, sondern es ist etwas, was sich ganzheitlich und ressortübergreifend eben auch durchziehen muss. Und deswegen versuchen wir auch jetzt in der Dialogfassung und dann später in der Nachhaltigkeitsstrategie auch genau hier konkrete Handlungsoptionen auch darzulegen. Ein Punkt, der inhaltlich sehr, sehr wichtig ist, ist, wir haben die soziale Dimension der Nachhaltigkeit gestärkt. Das habe ich ja auch in der letzten Sitzung im Januar auch einmal als Ausblick gegeben, weil wir glauben, dass auch für die Frage nicht nur also zum einen geht es um gesellschaftliche Akzeptanz, zum anderen geht es aber eben halt auch darum, diese Dimension auch noch mal stärker hervorzuheben, weil sie einfach so wesentlich ist, auch für die Frage, wie gutes Leben auch für jeden möglich ist. Und gerade auch vor dem Hintergrund der Diskussion, die wir über das Thema Transformation führen, ist es aber auch wichtig, ins Bewusstsein zu rücken. Auch die soziale Dimension gehört dazu. Ich habe immer gesagt, wir haben in dem Bereich leider auch bisher das Problem, dass die Ziele hier nicht so konkret formuliert sind wie im Bereich Klimaschutz. Das holen wir jetzt ein Stück weit nach. Wir haben auch deswegen bei dem Thema der Indikatoren hier nochmal drauf geschaut, welche Indikatoren brauchen wir denn auch, um sozialen Fortschritt besser messen zu können. Wir haben deswegen neu aufgenommen die Themen Tarifabdeckung, aber auch die Frage Weiterbildungsbeteiligung, Verbraucherverschuldung, das Thema Schulen mit BNE-Label, aber beispielsweise auch den Väteranteil an den genommenen Elterngeldmonaten. Das ist ein schwieriger Austarierungsprozess. Das hatten wir ja auch beim letzten Mal schon diskutiert. Wir haben leider noch nicht so gilt für viele Bereiche den einen Indikator gefunden. Aber wir glauben, dass wir hier zumindest auch noch mal ein paar andere Dinge auch adressieren und gerade auch das Thema Tarifverträge und Tarifbindung auch als Werkzeug in der Transformation ist eins, was uns sehr wichtig ist und deswegen eben halt beispielsweise die tarifliche Abdeckung von Beschäftigten als neuer Indikator. Ein weiterer Punkt, den wir gestärkt haben, ist der interdisziplinäre Ansatz, beispielsweise im Health-in-All-Policy-Ansatz, also die Frage, wie man gesundheitliche Themen eben quer durch alle Politikfelder auch aufgreift. Ein Thema, was den Menschen ganz essentiell wichtig ist. Ich glaube, das muss ich niemandem in diesem Raum sagen, dass das ein Thema ist, was die Menschen sehr stark umtreibt, sowohl im Jetzt als auch in der Frage, wie man gesund auch beispielsweise im Alter leben kann. Und deswegen haben wir das Thema Gesundheitsförderung und Prävention auch gestärkt und sagen halt auch, dass wir gerade auch vor dem Hintergrund Klimawandel, Klimaanpassung hier auch darauf reagieren müssen. Beispiel ist der Hitzeschutzplan Gesundheit, den wir auch aufgegriffen haben, aber auch gesagt haben, eben diese Punkte müssen auch stärker in tägliches Regierungshandeln und mitgedacht werden, beispielsweise auch im Bereich der Stadtentwicklungspolitik, aber natürlich auch bei der Frage, wie gesundheitliche Aufklärung an Schulen vernünftig stattfinden kann. All das sind Elemente, die wir hier adressiert haben. Wir möchten auch gerne prüfen, wie wir uns der Thematik nähern können, dass wir in Deutschland eines der Länder sind mit den höchsten Gesundheitsausgaben, aber trotzdem, was das Thema Lebenserwartung angeht, eher rückschrittlich unterwegs sind. Wir prüfen derzeit, ob wir beispielsweise einen Indikator aufnehmen können, der den Zusammenhang zwischen Einkommen und Gesundheit stärker auch beleuchtet. Da sind wir aber noch in der Prüfungsphase. Ein vierter Punkt, den ich hier noch ansprechen möchte, ist das Thema Zielkonflikte. Und berücksichtigen, auch das haben wir hier schon mehrfach diskutiert, dass eine große Herausforderung ist, dass es bei manchen Zielen auch im Kontext der Agenda 2030, aber dann halt auch in der Nachhaltigkeitsstrategie Zielkonflikte geben kann. Manchmal hat es auch nur den Anschein, es gibt Zielkonflikte. Aber wichtig ist, dass man hier auch dafür sorgt, dass man eben auch drauf schaut, um dann halt diese auch möglicherweise lösen zu können. Ein Zielkonflikt ist das Thema bezahlbarer Wohnraum und gleichzeitig der Anspruch, eben Flächenverbrauch zu reduzieren. Das muss man sich dann auch anschauen und man muss Wege finden, wie man auch damit umgeht. Das Beispiel zeigt aber auch, dass es durchaus möglich ist, hier auch Lösungskorridore zu entwickeln. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass manche Themen vermeintlich erstmal als Problem erscheinen, also und dann aber gleichzeitig auch Teil der Lösung sind. Wir haben bei dem Thema Kreislaufwirtschaft beispielsweise eine gute Möglichkeit, eben ökonomische, ökologische und soziale Nachhaltigkeitsziele zu vereinen, wo es eben halt zum einen natürlich darum geht, mit Ressourcenverbrauch vernünftig umzugehen, Energie zu sparen, auch um das Thema Klimawandel zu adressieren, aber wir gleichzeitig auch deutlich resilienter gegen bestimmte externe Effekte sind und wir hier auch die Möglichkeit haben, über das Thema Innovation auch richtig was für unseren Wirtschaftsstandort rauszuholen. Letzter Punkt, den ich noch einmal herausheben möchte, ist, weil er auch gut anknüpft ist. Ich habe das Thema Resilienz und externe Faktoren gerade angesprochen. Uns ist wichtig, dass wir eben auch die internationale Ebene stärker in den Fokus nehmen und hier auch die Wechselwirkung, die es eben halt in einer globalisierten Welt gibt, wirklich auch systematisch angehen. Wir alle wissen, dass nachhaltige Entwicklung nichts ist, was wir nur national lösen können, sondern wir müssen eben auch schauen, wie wir das in den internationalen Kontext einbringen. Wir haben hier, also ich glaube, in diesem Raum bezweifeln wenige, dass viele Entwicklungen in einzelnen Ländern sich auch unmittelbar auf das auswirken, was uns bewegt. Stichwort Lieferketten kann man gar nicht oft genug betonen. Also die Situation beispielsweise am Horn von Afrika führt natürlich auch zu Lieferkettenproblematiken hier. Gleiches gilt für das Thema Klimawandel und die Frage, wie gut schiffbar in Zukunft der Panama-Kanal sein wird. All das sind Dinge, wo wir alle gemeinsam auch drauf schauen müssen, dass wir hier Lösungen international entwickeln und dann halt auch hier zu einer gemeinsamen Lösung führen, die auch uns hier in Deutschland einfach auch voranbringt. Wichtig ist aber auch, dass wir uns überlegen, wie wir hier agieren, auch auf andere wirkt, also das Thema Spillover-Effekte, das haben wir auch nochmal sehr deutlich auch adressiert. Die Frage unseres Konsums, was das für Auswirkungen hat, auch die Frage der Nachfrage, die wir produzieren und was das in anderen Ländern der Welt auslöst, das ist etwas, was wir deutlich gemacht haben und auch nochmal deutlich gestärkt haben und auch in Zukunft weiter fortführen werden. Wir haben bei dem Thema Spillover-Effekte natürlich ähnlich wie bei den ganzen Indikatoren immer die Frage der Messbarkeit. Allerdings ist es, glaube ich, schon mal ganz gut, dass wir es hier auch adressiert haben. Wir haben ja auch eine Berichterstattung darüber. Und da wird das aber sicherlich einer der Punkte sein, wo wir auch noch mal ein bisschen nachsteuern werden. Letzter Punkt, den ich sagen möchte, weil das Thema Indikatoren, das weiß ich, auch hier eine große Rolle gespielt hat. Ich habe ja gesagt, wir haben an der einen oder anderen Stelle etwas verändert. Da wird sicherlich noch mal ein bisschen Veränderung geben. Wir möchten auch gerne stärker wirkungsorientiert arbeiten. Das wird nicht in allen Bereichen möglich sein. Und ich sage auch ganz bewusst, dass es bestimmte Indikatoren gibt, die wir auch nicht rauslassen werden, nur weil uns jetzt gerade kein besserer wirkungsorientierter Indikator einfällt. Also beispielsweise das Thema Pandemiebekämpfung ist einfach im Erfolg schwierig messbar. Trotzdem ist es wichtig, dass er auch auftaucht. So, und das wird sicherlich noch einer der Punkte sein, wo wir sicherlich auch in der Diskussion noch mal vertieft einsteigen werden. Herzlichen Dank.
Ja, ein herzliches Dankeschön für diese Einführung. Ich bin fast sicher, dass wir ziemlich viele Aspekte jetzt hier abarbeiten werden. Ich selber halte mich aber wie üblich dann immer erst mal zurück und schaue in die Runde. Ich habe Frau Ganserer gesehen, Frau Rudolph, Herrn Dr. Kraft, glaube ich, Herrn Brinkhaus und Frau Willkommen. Machen wir in der Reihenfolge. Und wir haben wie immer die 5 Minuten für Frage und inklusive Antwort. Und die Uhr läuft dann hier immer mit, damit auch alle zum Zuge kommen. Bitte schön, Frau Ganserer legt los.
Ja, danke, Herr Vorsitzender. Sehr geehrte Frau Ryglewski, vielen Dank, dass Sie auch sehr zeitnah den Bericht hier im PBNI gegeben haben. Ich selber habe es noch nicht ganz geschafft. Also ich stecke gerade mittendrin, den Entwurf durchzulesen. Bin jetzt ungefähr halb durch, sodass ich aber jetzt durch Ihre Ausführungen einen groben Überblick habe, was die wesentlichen Änderungen bei der Überarbeitung darstellen. Ich bin auch sehr dankbar, dass hier der soziale Aspekt, aber auch der internationale Aspekt gestärkt wurde. Was mich interessiert, können Sie vielleicht noch ein paar Aussagen machen, was die Umsetzung anbelangt. Also die nächste Legislaturperiode im Deutschen Bundestag wird ja wohl die letzte vollständige sein, die noch Gelegenheit hat, zur Zielerreichung 2030 beizutragen. Also wo sehen Sie die Aufgaben, die Herausforderungen bei der Umsetzung der überarbeiteten Strategie?
Ja, also die größte Herausforderung ist, glaube ich, dass man das Ganze wirklich ernsthaft mit aller Verbindlichkeit hinterlegt. Deswegen haben wir auch gesagt, wir fangen nicht in jedem Kapitel an, das Rad neu zu erfinden, sondern es gibt bei bestimmten Punkten eben halt auch schon Ansätze der Bundesregierung, die wir natürlich dann auch aufgegriffen haben. Also das Thema Kreislaufwirtschaftsstrategie, aber auch die Außenwirtschaftspolitik, wo es ja auch eine Strategie zu gibt. Da haben wir nochmal gesagt, da muss auch nochmal stärker an bestimmten Stellen die Nachhaltigkeitsbrille drauf. Und es muss halt dann auch die Verbindlichkeit rein zu sagen, okay, wir nehmen das auch so an und setzen diese Brille auch auf und gehen da auch hinterher. Das ist das, was da tatsächlich auch mit Druck hinterlegt werden muss. Wir haben auch relativ stark, das habe ich jetzt vorhin in der Einleitung nicht so ausgeführt, aber auch die Hebel beleuchtet, also zum einen die ganze Frage Finanzen und die Frage, wie man beispielsweise in das Thema Transformation auch stärker privates Geld auch reinbekommt. Also ich sage mal Stichwort Sustainable Finance, aber auch im Bereich der Digitalisierung, Innovation etc. auch wirklich sehr konkret hinterlegt, an welchen Stellen auch nochmal Stellschrauben gesetzt werden müssen, damit wir über Innovation auch bestimmte Ziele eben halt auch erreichen können. So, das sind so die Effekte, die wir haben. Wir haben auch, glaube ich, dadurch, dass wir beim Thema Indikatoren auch deutlich kritischer hingeguckt haben, auch nochmal weitere Druckpunkte gesetzt. Wir haben ganz klar gesagt, wir möchten nicht, dass da nur Dinge drin sind, die wir besonders gut messen können oder wo wir schon einen Erfolg vorhersehen können, drin sind, sondern durchaus auch bewusst Indikatoren mit aufgenommen haben, über die man auch streiten kann. Aber wo man halt sagen kann, da kann man also wirklich auch sehen, haben wir einen Erfolg oder nicht und kann man dann auch im Zweifelsfall gegensteuern. Das sind so die Punkte, die uns da auch sehr wichtig gewesen sind. Und wie gesagt, die Tatsache, dass wir auch dann doch ein bisschen länger gebraucht haben in der Diskussion, macht halt auch deutlich, und dass das auch als Richtschnur wirklich wahrgenommen wird. Und über die Frage Spillover-Effekte und auch die, die Messung, die wir ja im Statistischen Bundesamt haben, haben wir natürlich auch einfach auch Punkte, wo wir auch sehr genau monitoren können, wie erfolgreich sind wir denn. Und dann muss in den einzelnen Politikfeldern gegebenenfalls nachgesteuert werden. Das ist so. Aber die Grundlage dafür ist halt erstmal, dass wir A, Indikatoren haben, die das Richtige messen, dass wir B, eben eine Verzahnung mit dem Regierungshandeln haben und dass wir C, eben halt auch sicherstellen, dass wir dafür die finanziellen Grundlagen haben.
Es bestünde die Möglichkeit für eine Nachfrage. Dankeschön. Dann Frau Rudolph, bitte.
Ja, vielen Dank. Also mit der Frage werde ich auch gleich genau dort anknüpfen, aber ich möchte erstmal ganz viel loben. Ich weiß gar nicht, wie viel ich in 5 Minuten unterbringen kann, aber ich finde, das ist ein wahnsinnig guter Aufschlag. Also ich habe mich über so viele Dinge beim Lesen gefreut, dass einfach sehr, sehr deutlich wird, dass hier ein viel stärker verzahnt gedacht wird, dass ein wirkliches Bemühen stattfindet, Politikfelder zu verzahnen, also die Transformationsbereiche auszuweisen und nicht sich einfach nur Indikatoren und die Entwicklung anzugucken und dann immer Daumen hoch, Daumen in die Mitte oder Daumen runter wieder drüber zu schreiben, dass ich ganz viel an wirklich übergeordneten Ansätzen finde, sei das der One Health Ansatz, der umschrieben ist, Health in All Policies, dass die sozialen Indikatoren wirklich gut berücksichtigt sind, dass das in meinen Augen echt eine gute sowohl Situationsanalyse als auch eine Analyse dessen ist, wie man vernetzter das Thema angehen sollte. Und ich glaube, das haben wir auch praktisch ja schon unter Beweis gestellt oder die Bundesregierung hat das getan mit dem Staatssekretärsausschuss, mit dem Berichten, die wir auch bekommen, dass da wirklich ganz, ganz viel hier auch zurückgeflossen ist. Also dafür erstmal wirklich vielen, vielen Dank. Und trotzdem würde ich mich der Frage von Frau Ganserer insofern nochmal anschließen, dass ich mir auch wünschen würde, dass wir nochmal zu einer stärkeren Umsetzungsverbindlichkeit kommen. Und das, was ich jetzt sage, widerspricht so ein bisschen diesem Vernetzungsgedanken, weil ja trotzdem bei der Frage, welche politischen Dinge setzen wir um, die in einem Ressort wieder angesiedelt sein werden. Also man kann schon sagen, Health and All Policies, also alle beschäftigen sich irgendwie mit Gesundheit, aber das Gesundheitsministerium wird natürlich jetzt nicht alles finanzieren, was irgendwie mit Gesundheit zu tun hat. Und dafür einen Mechanismus zu finden, und jetzt gehe ich vor allem weg von der Nachhaltigkeitsstrategie und ein bisschen auf die Nachhaltigkeitsberichterstattung aus den einzelnen Häusern, das ist ja eigentlich eine sehr, sehr prosaische Abhandlung. Also die schreiben jedes Mal, was sie, sie haben sich irgendwie mit den SDGs beschäftigt, aber sie legen auch nicht da, welche Maßnahmen wir gemacht und welche nicht und welche hätte vielleicht wie viel gebracht. Also gibt es irgendwie trotz des übergreifenden Ansatzes eine Möglichkeit, wieder konkrete Verantwortlichkeiten festzulegen und die messbar zu machen?
Ja, also wir haben ja zum einen schon mit dem Ansatz, dass eine Nachhaltigkeitsprüfung bei der Gesetzgebung auch ex ante stattfinden soll, nochmal was implementiert. Da sind wir auch laufend. Wir haben eine erste Evaluierung des Ganzen gemacht und haben da schon gesehen, dass das tatsächlich auch erste positive Ansätze hat. Also so, dass dann halt auch eben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Ministerien, die sich vielleicht nicht ganz so tief damit beschäftigen, auch zumindest mal die Möglichkeit haben, sich anhand bestimmter Checklisten auch deutlich zu machen oder klar zu machen, an welchen Stellen da möglicherweise noch Nachbesserungsbedarf ist. Man muss aber aufpassen, dass das anders als so eine prosaische Ausführung nicht dazu führt, dass man irgendwo einfach seine Häkchen macht, sondern es muss eine wirkliche, vernünftige und fundierte Beschäftigung stattfinden. So, und wir kommen halt von diesem interdisziplinären und ressortübergreifenden Ansatz nicht weg, weil es einfach unmöglich wäre, irgendwo in einem Ressort zu sagen, okay, da machen wir ein wirklich irgendwie sanktionsbewährtes Controlling, was Nachhaltigkeit angeht. Das will auch, glaube ich, keiner. Nur der Punkt ist halt schon der, und das ist was, wo wir wirklich auch drüber nachdenken. Wir hatten ja diese Transformationsteams aufgebaut, die auch wirklich als Fachteams in den Ministerien ressortübergreifend arbeiten sollen. Und die haben jetzt viel auch diese Transformationsberichte erstellt, was auch ganz gut war, weil man eben einfach sich auch mal kritisch mit dem eigenen Handeln auseinandersetzen musste. Das war auch mehr als die Ressortberichte, weil es da halt wirklich themenorientiert gearbeitet wurde. Und nur wir sind jetzt natürlich in der Phase, was machen wir jetzt danach mit denen? Und da ist schon auch so die Überlegung, wo wir hingehen, zu sagen, die sollen auch beibehalten werden, tatsächlich als Kompetenzzentren für Nachhaltigkeit im ressortübergreifenden Ansatz. Und da müssen wir eben halt auch schauen, wie wir das dann stärker auch mit der Nachhaltigkeitsstrategie verzahnen. Das heißt, man wird Schwerpunkte setzen. Das kann man aber in den Transformationsberichten auch schon ganz gut sehen, wo diese Schwerpunkte sein können. Also Health in All Politics war übrigens eine Sache, wo auch als wir darüber diskutiert haben, wirklich, ich glaube, 4 Ministerien auch daran beteiligt waren, wirklich Beispiele geliefert haben, Bildung, dann natürlich Gesundheit, aber auch A&S. Und ich sage mal, sowas brauchen wir. Ja? Und das muss, dass, wenn das einmal ein Erfolg ist, hat man da auch Anknüpfungspunkte für die weiteren Ansätze. Und das kann man über alle Transformationsteams auch durchsetzen.
Dankeschön. Jetzt hat Herr Dr. Kraft das Wort.
Eigentlich nur eine kleine Frage, vielleicht kommt ja was über weitere Fragen raus. Werden jetzt diese angedachten Veränderungen, diese neuen Ansätze, werden sie dazu führen, dass man mit einer Agenda nach New York zum High-Level-Forum fährt, um das dort einzubringen, oder ist das unterhalb des Agenda 2030 Radars?
Nein, das ist ja unser Beitrag sozusagen auch im Rahmen der Agenda 2030. Wir haben ja auch unsere ganze Berichterstattung und auch den Aufbau der DNS so aufgestellt, dass es mit den globalen, mit dem in das Schema des globalen Nachhaltigkeitsberichtes auch passt. Also so, dass wir zum einen das Thema Strategie haben und Monitoring, dass man also die beiden Aspekte auch getrennt hat. Das war in der Vergangenheit ein Stück weit anders. Das ist natürlich ein Element, mit dem wir da auch reingehen. Und gerade auch die internationalen Kapitel nehmen ja auch relativ stark Bezug auch auf den Prozess in den Vereinten Nationen. Also da gibt es auch Wechselwirkungen. Und wir haben schon gesagt, wir möchten also ehrlich gesagt uns stärker auch an dem orientieren, was auch im Rahmen des VN-Prozesses auch läuft, was auch die Strategie angeht und unsere Berichterstattung, damit das auch kongruent ist. Und auch der stärkere Fokus auch beispielsweise auf das Thema Spillover-Effekte ist dem auch geschuldet. Nicht nur, aber auch.
Es bestünde die Gelegenheit zur Nachfrage.
Okay, eine. Was angesprochen worden ist, die Zielkonflikte, wird das dann auch verstärkt in die internationalen UN-Diskussionen mit einfließen?
Also das Thema Zielkonflikte muss zwingend auch in allen internationalen Diskussionen immer eine Rolle spielen. Tut es auch, hat es auch in der Vergangenheit getan und macht es auch unabhängig von der Nachhaltigkeitsstrategie. Also natürlich ist es so, dass man immer auch im Auge haben muss, was löst eigentlich das, was wir möchten, woanders eben aus. Ja? Und ich habe ja vorhin nur ein Beispiel angetextet. Das aber, glaube ich, auch deutlich macht, dass man bei vielen Sachen, wenn man genauer hinschaut, gar nicht mehr einen eindeutigen Zielkonflikt hat, sondern etwas hat, wo es darum geht, dass man jeweilige Ziele so justiert, dass man dem auch entkommen kann, sozusagen. Ja, weil die Agenda 2030 und die SDGs haben ja tatsächlich den Charme, dass sie eigentlich wie Bausteine ineinander greifen. Also, und deswegen gibt es immer auch Möglichkeiten, Zielkonflikte auch aufzulösen. Vielleicht nicht immer, wenn man jetzt auf ein konkretes Gesetz schaut, in dem jeweiligen Gesetz, aber dann möglicherweise in einem anderen zusätzlichen. Und das gilt auch für das Thema internationale Verhandlungen und Konferenzen.
Dankeschön. Nun ist Herr Brinkhaus an der Reihe.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wir haben jetzt eine halbe Stunde Zeit mit Ihnen über dieses Thema zu diskutieren. Also ich glaube, wir brauchen einen weiteren Termin. Ich habe das Gefühl, dass Sie mit den Gewerkschaften, mit dem Bundesjugendring und mit anderen Akteuren mehr über dieses Thema sprechen als mit dem Deutschen Bundestag. Und das ist für diese Beirat ist das wichtigste Thema in dieser Legislaturperiode. Und insofern würde ich mir wünschen, dass wir da mehr Raum haben. Und vielleicht können Sie auch erklären, wir waren ja sehr unzufrieden mit, dass Sie ohne Begründung also dauernd also die Veröffentlichung, die am 15. April erfolgen sollte, nach hinten verschoben haben. Sie haben letzte Woche ohne Begründung auch noch mal verschoben. Sie haben jetzt, kann ich verstehen, wegen Vermittlungsausschuss nur eine halbe Stunde Zeit. Also ich gebe das einfach mal zu Protokoll. Ich halte den Umgang mit dem Deutschen Bundestag in dieser Sache für im Höchstmaße unangemessen. Zweite Sache. Ich finde, und das gilt jetzt nicht nur für Ihre Regierung, sondern das ist eine allgemeine Sache. Ich finde, wir müssen uns wirklich überlegen, was wir mit dieser deutschen Nachhaltigkeitsstrategie anfangen. Also gut ist, das ist jetzt schon mal kürzer als die letzte Nachhaltigkeitsstrategie. Aber ehrlich gesagt, wenn ich mir die Buchstabenwüsten mit Allgemeinplätzen zum Thema Nachhaltigkeit angucke, dann frage ich mich, wer soll das gebrauchen, wer soll das leben? Ja, also dass Kreislaufwirtschaft wichtig ist, um mal eine Seite rauszunehmen, das haben, glaube ich, fast alle verstanden, das muss ich nicht mehr sagen. Und jetzt möchte ich das aufgreifen, was Frau Rudolph gesagt hat. Wir müssen in die Umsetzung reinkommen. Und mir fehlt in dieser Nachhaltigkeitsstrategie komplett die Umsetzungsorientierung. Wir haben einfach nicht den Punkt, was ist das Ziel, was ist der Indikator, mit dem ich das Ziel messe, was ist die Maßnahme, was ist der Impact, das Outcome oder wie auch immer die Wirkung, die dabei rauskommt und wie kann das Ganze kontrolliert werden. Und Sie haben gerade gesagt, naja, also ich möchte keinen sanktionsbewährten Nachhaltigkeitscontrolling haben. Ja, ich möchte ein sanktionsbewährtes Nachhaltigkeitscontrolling haben, weil anders kommen wir nicht weiter. Also ich meine, wie gesagt, keine Kritik an der Ampel, das ist immer schon so gewesen. Da setzen sich irgendwelche Leute hin, die schreiben sehr, sehr viel auf. Das meiste ist Prosa und dann wird das Ganze in die Schublade gesteckt oder irgendwie auf den Staatssekretärsausschuss oder sonst was delegiert. Also wenn wir dieses Thema ernst nehmen, dann müssen wir das anders angehen. Das ist mir ehrlich gesagt zu wenig. Das ist jetzt nicht Kritik an Ihrer Person und an der Arbeit im Bundeskanzleramt. Die haben das so gemacht, wie es immer gemacht worden ist, haben es an der einen oder anderen Stelle verbessert. Das ist auch in Ordnung. Das erkennen wir auch an. An der einen oder anderen Stelle gehen wir natürlich als Union nicht mit bei dem, was Sie aufgeschrieben haben. Aber das ist ganz normal im Verhältnis Regierung und Opposition. Aber insgesamt frage ich mich wirklich, wo ist da die konkrete Handlungsanleitung, die vom Parlament auch kontrolliert werden kann für die Regierung? Das sehe ich jetzt nicht. Ich hätte mir gewünscht, dass Sie da hinten, wo Sie die Indikatoren beschrieben haben, auch einfach mal die konkreten Maßnahmen dahinter gelegt hätten. Das war, glaube ich, auch im letzten Bericht ein bisschen besser oder in der letzten Strategie kann man sich darüber unterhalten. Und das ist nicht der Fall. Und von dem Hintergrund müssen wir gucken, wie wir damit umgehen. Und letzter Punkt noch zum Zeitplan. Wir nehmen das als Union sehr, sehr ernst. Also ich habe auch oder wir haben auch unsere AGs angeschrieben, weil wir ein großes Interesse daran haben, dass wir auch von denen einen Input kriegen. Ich kann das auch sagen. Wir haben denen eine Frist gegeben, weil die ja auch damit arbeiten müssen, noch ein paar andere Sachen haben, bis zum 1.7. Das heißt also, wir werden nicht in der Lage sein, wenn wir es vernünftig machen, hier als Deutscher Bundestag eine Stellungnahme vor der Sommerpause hinzukriegen. Und ich habe echt die Absicht, das vernünftig zu machen, weil das ein großes Ding ist, diese Nachhaltigkeitsstrategie. Und vor dem Hintergrund müssen wir uns dann auch noch mal unterhalten, wie wir dann die Einbindung des Deutschen Bundestages auch noch nach dem Juli hinkriegen. Ich halte das für sehr, sehr wichtig. Und ansonsten wirklich auch noch mal die Umsetzungsverbindlichkeit. Allerletzte Bemerkung dazu. Ja, Sie haben bestimmte Bereiche identifiziert. Ich finde das auch gut, dass Sie jetzt ressortübergreifend denken. Wäre schön, wenn eine Regierung auch ressortübergreifend arbeiten würde, aber ist ein anderes Thema. Aber wir müssen auch priorisieren. Wir werden, das sind über 70 Indikatoren, die wir haben, weil Sie ja auch zu Recht gesagt haben, wir müssen das mit finanziellen Mitteln unterlegen. Und Klammer auf, wir müssen das auch mit Personal unterlegen, was wir dann auch nicht mehr haben. Und da stellt sich für mich die Frage, das ist jetzt nur ein Statement und es ist auch keine Zeit mehr, das zu beantworten. Deswegen hoffe ich, dass wir nochmal zusammenkommen. Wie ist denn die Priorisierung? Was ist denn jetzt besonders wichtig? Also mir wird dann immer in der Nachhaltigkeitsszene gesagt, alles ist gleich wichtig und alles hängt mit allen zusammen. Das funktioniert aber in der Politik nicht, weil wir ganz einfach sehen müssen, wir haben begrenzte Mittel und da müssen wir priorisieren. Und da würde mich wirklich interessieren, wie die Bundesregierung priorisiert. Und ich würde den Vorsitzenden bitten, da irgendwo auch eine weitere Dialogmöglichkeit vielleicht auch noch vor der Sommerpause zu schaffen, gerne auch mal außerhalb dieses Formates hier. Das wäre uns sehr, sehr wichtig. Wir wissen, im Bundeskanzleramt ist da die Kompetenz. Und ich glaube, da gibt es auch ganz, ganz viele Mitarbeiter, die auch sich echt freuen, wenn wir da noch ein bisschen intensiver im Detail darüber diskutieren und Fragen stellen können, als das hier in diesem Format der Fall ist.
So, jetzt haben wir die 5 Minuten ausgeschöpft.
Ja.
Aber vielleicht eine ganz kurze Antwort.
Also vielleicht mal 2 Sachen. Also das eine ist, wir haben die Veröffentlichung immer weiter geschoben. Das war aber allerdings, ist das erstmal eine Form des regierungsinternen Arbeitens so. Dass wir, also ich finde, wir können uns wirklich Gedanken darüber machen, gerne auch außerhalb dieses Formates, dass wir dann noch mal miteinander auch ins Gespräch kommen, gerne dann auch mit so einem vielleicht irgendwie nicht an einem Mittwoch, sondern irgendwie gerne an einem anderen Tag auch mit Zeit nach hinten raus. Das können wir sicherlich auch sicherstellen. Das wäre mir auch wichtig. Und wir finden mit Sicherheit auch eine Möglichkeit dafür zu sorgen, dass auch eine Stellungnahme des Deutschen Bundestages noch Einklang in oder Einbeziehung tatsächlich auch findet in die Nachhaltigkeitsstrategie. Also das, wir wissen alle, das war auch sehr ärgerlich, dass das alles sich ein bisschen gezogen hat. Aber erstmal ist es halt eine Strategie der Bundesregierung. Da muss ich auch erstmal gucken, dass ich da alle auch tatsächlich hinter mir habe. Und wie gesagt, gerade für das Thema Verbindlichkeit halte ich das auch für sinnvoll oder finde ich es auch gut, dass sich auch mal über das Thema vernünftig gestritten wurde. Ja. Und das kriegen wir aber alles hin. Wir sind ja zum Glück, dadurch, dass wir den Zeitplan selber setzen, da auch flexibel in der Möglichkeit des Abschlusses. Und da finden wir, glaube ich, einen guten Austausch. Ich glaube, das Letzte, das will ich jetzt einfach mal so sagen, auch wenn das hier eine öffentliche Veranstaltung ist, ich glaube, man muss sich in der Tat überlegen, egal wer die nächste Bundesregierung auch führt, wie wir es hinkriegen, dass wir uns überlegen, wie man diese Nachhaltigkeitsstrategie als Strategie der Bundesregierung durch etwas anderes ersetzt. Weil ansonsten werden wir, man kann Elemente von Verbindlichkeit auch mit reinbekommen. Ich glaube, dass es auch dadurch, dass es eine Haltung innerhalb der Bundesregierung gibt, die dem Thema Nachhaltigkeit sehr positiv gegenübersteht, es auch Verbindlichkeit gibt. Das sehe ich auch an der Arbeit mit den ressortübergreifenden Arbeitsgruppen. Aber irgendwie muss man sich einen anderen Weg überlegen. Und das sehen wir ja auch. Das haben wir ja in dieser Runde auch schon ein paar Mal diskutiert. Ich finde das gut, wenn Sie die anderen AGs in die Mitzeichnung so nehmen. Aber wir wissen ja auch leider, dass immer die Problemlage drin besteht, dass irgendwie die anderen dann immer alle sagen, ja, okay, das ist so ein Nebenaspekt, den ich in meine Diskussion mit reinnehmen muss. Und ich glaube, das kriegt man nur hin, wenn man sagt, irgendwie man setzt es in Zukunft von komplett anders auf. Das jetzt einmal so unabgesprochen, nicht ressortabgestimmt, meine Privatmeinung.
Ja, das ist ja manchmal auch nicht völlig verkehrt. Ich habe jetzt auf der Redeliste Frau Willkommen. Ich schaue noch mal in die Runde. Gibt es weitere Wortmeldungen? Dann setze ich mich selbst nämlich auch noch mal am Schluss drauf. Bitte schön, Frau Willkommen.
Danke, Herr Vorsitzender. Ja, Frau Staatsministerin, vielen Dank, dass Sie hier sind. Und die Weiterentwicklung 24 soweit erstmal vorgestellt haben. Zunächst habe ich feststellen dürfen, dass die jetzt für 24 151 Seiten lang ist. Die Weiterentwicklung von 2021 war über 391 Seiten und deren Kurzfassung auch immerhin noch 36 Seiten. Da es nicht nachhaltig ist, hier nur Papiere zu erstellen, mit denen wir uns quasi selbst beschäftigen, sondern damit ja auch an die breite Öffentlichkeit wollen, in die Bevölkerung reingehen, sind natürlich auch 150 Seiten für die breite Öffentlichkeit eigentlich meiner Meinung nach zu viel. Also da werden sich wenige Leute mit beschäftigen. Daher halte ich es auch im Sinne der Nachhaltigkeit und auch der Verbrauchertransparenz. Ich komme ja aus der Verbraucherpolitik. Fände ich es auch ganz schick, wenn wir da halt eine Kurzfassung erstellen, die halt für die breite Öffentlichkeit halt wirklich niedrigschwellig ist. Und dann stelle ich mir auch jetzt nicht ein Papier vor, was auch wieder 36 Seiten lang ist, sondern halt doch irgendwie etwas knackiger. Haben Sie das auch in Planung?
Ja, also deswegen habe ich ja meine etwas länglichen Ausführungen auch damit begonnen zu sagen, dass wir das Thema Beteiligung da an der Stelle auch groß schreiben. Und ich würde auch jetzt irgendwie die Frage Beteiligung Deutscher Bundestag und Beteiligung von öffentlichen Stakeholdern auch nicht gegeneinander setzen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man es mit beiden diskutiert. Wir haben jetzt, unser Ziel war nicht, dass wir uns hingesetzt haben und gesagt haben, das darf nur noch halb so lang sein wie beim letzten Mal. Ich finde, wenn man sinnvolle Dinge aufschreibt, wo es auch erstmal ein Werkzeug dann auch ist, an dem sich die Bundesregierung dann auch abarbeiten soll, dann ist es auch okay, wenn es ein bisschen länger ist. Trotzdem glaube ich halt, und deswegen ist es ja am Ende auch kürzer geworden, dass man sich auch stärker fokussieren muss. Das ist, deswegen sage ich auch nicht in erster Linie kürzer, sondern vor allem fokussierter. Und wir haben ja in der Tat auch gesagt, wir haben jetzt auch dieses, das sieht man ja auch, wenn man sich dieses Beteiligungstool auch anguckt, dass da auch versucht wird, es den Leuten einfach zu machen, auch Dinge zu kommentieren und damit auch umzugehen. Und deswegen überlegen wir natürlich auch, wie wir mit dem Endprodukt umgehen. Also das Thema Kurzfassung diskutieren wir gerade. Und wir werden auf jeden Fall nicht wieder irgendwie es tut mir leid für den Vorsitzenden, so ein Buch rausbringen, sondern unsere Idee ist eigentlich, dass wir eine gute Form der Online-Darstellung finden, wo Leute dann auch tatsächlich die Themenbereiche, zu denen sie arbeiten wollen, auch gut auffinden und dann halt damit auch vernünftig arbeiten können. Das ist auch eine Frage der Barrierefreiheit, muss man auch sagen. Und ich sag mal, ich habe das Ding auch bei mir im Regal stehen. Ich nehme es auch gelegentlich raus. Aber ich glaube, das gilt sicherlich für alle hier im Raum auch, aber ich glaube, außerhalb dieses Raums kennen wir alle vermutlich persönlich die Leute, die das regelmäßig tun. Und ich glaube, etwas, was gut irgendwie online dargestellt ist, hat in der heutigen Zeit einen Mehrwert.
Gibt es eine Nachfrage? Das ist nicht der Fall. Dann bin ich jetzt an der Reihe. Tatsächlich will ich einiges aufgreifen von dem, was schon gesagt worden ist. Und es ist auch mehr eigentlich ein Statement, aber das gerne kommentiert werden darf. Ich persönlich finde gut, dass die Spillover-Effekte so deutlich adressiert werden. Denn sie benennen ja in weiten Teilen auch Dinge, die in der allgemeinen Debatte, ich sage jetzt mal auch an den Stammtischen, ja immer wieder gesagt werden. Also ich sage mal Rohstoffverbrauch bei der Elektromobilität oder auch die Wechselwirkung von Biokraftstoffen mit dem Thema Landnutzung, Abholzung von Regenwäldern, Biodiversität. Also es gibt schon eine ganze Reihe von Zielkonflikten, die man so lösen muss, dass es eben nicht zu Totalschäden führt. Und das, glaube ich, haben wir in der Vergangenheit nicht immer so richtig gemacht. Und deswegen ist es gut, dass diese Konflikte so explizit benannt werden, selbst wenn man im Moment noch nicht sagen kann, wir werden es so lösen mit A, B, C, D, E und das werden die Maßnahmen sein. Denn an vielen Stellen werden die auch noch zu entwickeln sein. Und das führt mich zu dem zweiten Punkt, den ich total spannend finde, nämlich dem Punkt der Verbindlichkeit. Das ist ja so ein bisschen das Elend an den Strategiepapieren der Regierung, dass sie letztlich nur selber verpflichten in einem gewissen Ausmaß, sage ich jetzt mal, dass wir sie letztlich auch zwar kommentieren können, aber wir können sie im parlamentarischen Verfahren auch nicht ändern, nicht anfassen und nicht verbessern, sage ich jetzt mal. Ja. Wir haben diejenigen, die in Kopenhagen mit dabei waren, haben ein interessantes dänisches Modell kennengelernt. Und dieses dänische Modell funktioniert ungefähr so, dass sich für bestimmte ausgewählte Politikbereiche bestehende Koalitionen und Oppositionen auf bestimmte Grundzüge einigen, die über die Legislaturen hinaus wirksam sein sollen. Also so eine Art Vertrag überfraktionell. Ich meine, es war Kopenhagen, ne? Okay, dann habe ich es nur da mitgenommen, aus Dänemark. Und diese, ich nenne es jetzt mal Verträge in Anführungszeichen, können natürlich auch wieder gekündigt werden, wenn man politisch zu anderen Auffassungen gelangt ist. Aber es ist ein interessantes Modell, was über die Legislaturperioden hinaus eine gewisse, für bestimmte Politikbereiche, wo das nötig ist, jedenfalls eine gewisse Kontinuität ermöglichen. Ich finde, das ist ein total interessantes Modell, was sich mit unseren, glaube ich, Denk- und auch politischen Gewohnheiten ziemlich bricht. Aber ich stelle es hier einfach mal in den Raum. Wir werden ja über die Delegationsreise sowieso noch berichten. Aber es ist ein interessantes Modell und insbesondere natürlich für Strategiepapiere, die über 2 Jahre hinweg entwickelt werden, so roundabout, glaube ich jedenfalls, oder 1,5 Jahre, wäre das natürlich eine interessante Frage, ob wir nicht auch im politischen System uns in so eine Richtung entwickeln können. Denn es wird ja kaum juristische Möglichkeiten geben, Strategiepapiere in irgendeiner Art und Weise verbindlich zu machen. Das wird aus meiner Sicht nicht funktionieren. Wir haben uns damit schon mal beschäftigt. Also das sind so die 2 Aspekte, die auch aufgrund der Debatte mir so durch den Kopf gegangen sind. Ich weiß nicht, ob Sie es noch mal kurz kommentieren wollen. Dann wäre jetzt eine Gelegenheit.
Ja. Also das Dilemma mit Strategiepapieren der Bundesregierung haben wir ja gerade schon einmal gestreift. Und ich glaube, der Unterschied aber natürlich bei der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie ist ja im Gegensatz zu anderen ist, dass es sich ja tatsächlich sehr, sehr stark eben auf alle oder es bezieht sich auf alle Bereiche unseres Lebens. Ja. Und es hat ganz starke auch gesellschaftspolitische Elemente, auch über unseren eigenen Staat hinaus. Das heißt, es ist einfach etwas, was sich nicht nur an Binnenhandeln letztendlich der Bundesregierung richtet. Und ich sage mal, eine Sache, die ich vorhin noch gar nicht angesprochen habe, ist, wir sind natürlich auch immer so ein bisschen in dem Dilemma, Auch für einzelne Bundesländer haben eigene Nachhaltigkeitsstrategien. Vieles von dem, was wir aufschreiben, ist etwas, wo wir irgendwie mittelbar wirken können, auch als Bundesregierung, wo wir natürlich auch versuchen, im Dialog mit den Bundesländern Dinge auch anzusprechen. Aber auch da natürlich irgendwie kein gemeinsames Commitment haben. Und eigentlich wäre es tatsächlich überlegenswert, für diese Themen auch wirklich mal zu sagen, wie kriegt man da auch mal so einen gesamtstaatlichen Ansatz und so ein Commitment hin. So, und da sage ich mal so, da wäre es natürlich auch irgendwie schön und da kann vielleicht, ich will jetzt den Ball auch nicht zurückspielen, ich biete auch gerne an, dabei allem zu unterstützen, was da geht, aber wenn man als Deutscher Bundestag auch gemeinsam irgendwie sagt, wir fordern sowas auch ein, ja, das wäre ja auch was, wo man vielleicht mal fraktionsübergreifend eine Initiative auch angehen könnte. So, und dann neue Dinge auszuprobieren, fände ich auch spannend. Oder das, was der Bundestag jetzt auch mit dem Thema Bürgerrat macht, ist ja auch eine Möglichkeit, auch mal andere Formen von Partizipation zu gesellschaftlich relevanten Themen anzugehen. Ja, aber ich glaube, es gibt da Gestaltungsmöglichkeiten, weil solange es nur ein in Anführungszeichen nur ein Strategiepapier der Bundesregierung ist, ist die Verbindlichkeit die Selbstbindung der Regierung. So, wie gesagt, ich glaube, dass die Selbstbindung der Regierung sehr hoch ist. Und das im Übrigen, das muss man auch mal positiv betrachten, deswegen habe ich das ja vorhin auch eingangs gesagt, auch über mehrere Legislaturperioden hinweg. Ja, aber so, es stößt halt an Grenzen. Und das muss man aber dann auch gemeinsam entscheiden. Und da wäre es dann halt auch tatsächlich gut, glaube ich, wenn das dann kein Regierungsthema alleine ist, sondern wenn man halt sagt, das ist was, wo dann auch der Deutsche Bundestag sich vielleicht insgesamt hinterstellt. Kann man ja auch was wünschen.
Ja, genau. Und es ist gut, wenn man Anknüpfungspunkte in die Zukunft hat. Und so verstehe ich die Wortmeldung von Frau Rudolph. Wenn wir es ganz kurz halten können, würde ich es zulassen. Und dann müssen wir für diesen Tagesordnungspunkt zum Ende kommen. Bitte schön.
Ja, gern super kurz, weil das ein super tolles Stichwort war, BürgerInnenräte. Die sind auch erwähnt an einer Stelle im Aufschlag. Meine Frage wäre auch da, haben wir eine Möglichkeit, das, was die uns dann sagen, für verbindlicher in den politischen Prozess zu überführen?
Ja, die Bürgerräte sind ja jetzt auch eine Initiative, die der Bundestag gemacht hat. Also ich glaube, man muss, ich finde schon, trotz allem, was ich jetzt gerade gesagt habe, was auch das Thema Beteiligung angeht, finde ich, muss man andere Formen ausprobieren. Aber das Entscheidungsgremium, was eine hohe demokratische oder was die höchste demokratische Legitimation in diesem Land hat, ist der Deutsche Bundestag. So, und das ist halt irgendwie, ich finde, wenn da gute Initiativen kommen von einem Bürgerrat oder einem anderen Beteiligungsformat, dann sind wir doch als VolksvertreterInnen, und jetzt bin ich mal nur Abgeordnete, doch quasi verpflichtet zu sagen, wir nehmen das auf und bringen das auch in Prozesse ein. So, aber Entscheidungsebene muss eigentlich der Bundestag sein, der ist gewählt, der ist breit gewählt. Aber ich sag mal, andere Formen der Partizipation hinzukriegen und auch der Beteiligung, das ist, glaube ich, irgendwie schon wichtig. Und gerade für so ein Thema. Also ich glaube, wenn wir jetzt mal die Frage stellen würden, welche konkreten Handlungsfelder oder Handlungsaufgaben leiten wir denn aus bestimmten Indikatoren und Zielen ab, da wäre ja so eine Befassung über so einen Bürgerrat als Meinungsbild sicherlich nicht komplett verkehrt. Aber das muss man dann sehen. Also ich glaube, da gibt es gute Ideen, wie man das machen könnte.
Ich bin sehr gespannt, wohin uns das führt. Es gibt eine Reihe guter Impulse aus dieser Diskussion heraus. Deswegen für heute, sehr geehrte Frau Staatsministerin, ein herzliches Dankeschön. Wir wünschen gute Beratung im Vermittlungsausschuss.
Ja, vor allem hoffentlich eine gute Fahrt.
Und eine gute Fahrt, damit auch pünktliches Erscheinen gesichert ist. Genau. In diesem Sinne herzliches Dankeschön und bis demnächst. Wir fahren in unserer Sitzung aber fort und kommt zum Tagesordnungspunkt Nummer 2, der Nachhaltigkeitsprüfungsbewertung, Beschlussfassung über die Votenliste. Wir haben uns in der Obleuterunde geeinigt und festgestellt, dass es keine Prüfbitten gibt. Deswegen machen wir eine Beschlussfassung ohne Aussprache. Ich bitte also um Abstimmung über die Votenliste. Wer stimmt der Votenliste so zu? Diejenigen bitte ich ums Handzeichen. Das ist die FDP, CDU, CSU, AfD, SPD und Bündnis 90 Die Grünen, damit einstimmig angenommen. Vielen Dank. Dann eine letzte Information von meiner Seite, jedenfalls unter Top 3 Verschiedenes. Der PBNE wird sich am Bürgerfest am 7. September beteiligen, mindestens mal mit einem Bürgergespräch des Vorsitzenden. Geprüft wird derzeit noch, ob eine Podiumsdiskussion oder aber alternativ ein Infostand, das nennt sich dann Meet and Greet, stattfinden wird. Darüber werden wir informieren. Die Obleute werden Sie informieren und auch abfragen, wer sich zu welchem Zeitpunkt dort wie beteiligen kann. Gibt es von Ihrer Seite Verschiedenes? Das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich auch für die anregende Diskussion und wünsche noch eine erfolgreiche Woche. Merci.